Ihr Lieben, ich habe heute eine Karte mitgebracht. Es ist wahrscheinlich nicht so gut zu lesen für die meisten von euch, darum lese ich sie mal vor. Da steht drauf, ich so, ach bitte, und dann mein Leben so, nö. Ich so, ach bitte, und dann mein Leben so, nö. Diese Karte, die haben wir schon ganz lange bei uns in der Küche hängen. Und Olli und ich zitieren diesen Spruch auch immer mal wieder, gerade so in Situationen, wenn das nicht so läuft, wie wir uns das gerade mal vorstellen. Und tatsächlich hängt sie auch genau deswegen gut sichtbar bei uns in der Küche, um uns daran zu erinnern, dass es halt nicht immer so läuft, wie ich es jetzt gerade für richtig und angemessen halte und wie ich das jetzt gerade möchte. Es klappt halt nicht immer so. Und gerade befinden wir uns in einer Zeit, in der das Planen ja sowieso eine besonders große Herausforderung geworden ist. Planen ist gleich null, würde ich sagen. Und öfter schaue ich diese Karte an und sie bestätigt mir unsere Situation. Nö. Ein paar ganz kleine Beispiele nur. Och bitte. Och bitte lass uns noch Gemeinschaft haben. Ja, nach dem Gottesdienst bei dem Kirchencafé. Wir stehen auch alle draußen. Nö. Ach bitte, lass uns wenigstens eine adventliche Veranstaltung machen. Nur eine, weil es so schön ist, mit ein bisschen singen, aber vor allen Dingen auch danach zusammenstehen und ein bisschen Punsch und Glühwein trinken, eine Kleinigkeit essen. Och bitte. Nö. Och bitte, lass das Daniel Kallauch-Konzert stattfinden, damit die Kinder wenigstens eine Sache haben, die schön und besonders ist in dieser Adventszeit. Nö. Also ich könnte lange so weitermachen und ich kann mir vorstellen, dass ihr euch da anschließen könnt und auch eure Beispiele habt, was alles in dieser Corona-Zeit gerade nicht möglich ist und nach wieder alles abgesagt wird. Und die viele Dinge, die meisten Dinge davon, sind sicherlich jetzt nicht so entscheidend und auch nicht überlebenswichtig. Aber sie hätten uns gut getan, denke ich. Und sie hätten einfach ein bisschen Fröhlichkeit in diese doch dunkle Zeit gerade gebracht. Denn ich habe das Gefühl, also mir geht es so und viele bestätigen das, dass sie das auch so wahrnehmen, dass die Stimmung wieder schlechter wird, dass Menschen sich wieder zurückziehen und dass auch depressive Verstimmungen mehr werden und Erschöpfung und Gereiztheit, dass es wieder schwierig wird, so die Stimmung unter uns. Vielleicht beobachtet ihr das ja auch. Da hätten wir uns die Adventszeit doch anders gewünscht, oder? Irgendwie heller und fröhlicher und hoffnungsvoller. Ich so, ach bitte, und dann mein Leben so, nö. Dieses Gefühl, nur deutlich, deutlich stärker, betrifft die Israeliten damals. Und ich lese jetzt den Predigtext, der heute vorgesehen ist für den zweiten Advent. Wenn ihr mitlesen möchtet, er steht im Buch Jesaja im 63. Kapitel, beginnt Kapitel 63, Vers 15 und geht ins Kapitel 64, Vers 3. Ein bisschen kompliziert, also einfach ab Kapitel 63, Vers 15. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. Och bitte, Herr, schau doch herab vom Himmel. Die Israeliten, die waren in einer verzweifelten Situation. Wer die letzten Sonntage verfolgt hat, der weiß, worum es geht. Es geht immer noch um das Exil. Also auch heute ist wieder ein Predigttext dran, der um das Exil geht. Letzte Woche hat Olli von dieser großen Bedeutung des Exils in der Bibel erzählt und hat den großen Bogen gespannt vom Beginn der Bibel bis zum Ende. Dass alles irgendwie was mit dem Exil zu tun hat, also auch mit dem Gefühl, hier in dieser Welt fremd zu sein und dass es vor allen Dingen darum geht, dass dieses Leben hier und dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, nicht so, wie Gott sie geschaffen hat. Wer das nochmal nachschauen möchte, kann das gerne auf YouTube tun. Also, heute geht es auch wieder um diese Situation der Israeliten und um ihre Exilserfahrung. Nur befinden wir uns jetzt kurz nach dem babylonischen Exil. Das heißt, die Israeliten sind zurückgekehrt in ihre Heimat, zurück aus dem Exil. Und als kurze Erinnerung, damit wir auf dem gleichen Stand sind, wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. 6. Jahrhundert vor Christus war es so, dass die Babylonier Jerusalem eingenommen haben. Babylonien war ein riesiges Volk und die Israeliten hatten einfach keine Chance. Und so haben die Babylonier Jerusalem eingenommen und diese Stadt völlig zerstört, den heiligen Tempel auch zerstört. Und dann haben sie den Großteil der Bevölkerung mit sich genommen. Mit nach Babylonien und auch mit in die Kolonien. Und dort lebten die Israeliten im Exil. Und zwar für viele, viele Jahrzehnte. Und sie hatten eine echt schwere Zeit da, weil sie sich damit nicht abfinden wollten und weil es ihnen dort einfach nicht gut ging in der Fremde und weil sie Jerusalem, ihre Heimat, so sehr vermissten. Immer wieder kamen aber so kleine Hoffnungsschimmer, weil immer wieder erreichten Nachrichten die Menschen dort im Exil, Nachrichten, in denen Gott ihnen sagte, sie werden zurückkehren. Eines Tages werden sie zurückkehren. Und eines Tages war es dann auch soweit. Sie durften sich auf den Weg machen und sie machten sich auf den Weg zurück nach Jerusalem. Und sie waren voller Freude und voller Hoffnung und echt euphorisch sind sie losgegangen. Und dann kamen sie in Israel an, kamen sie in Jerusalem an. Und die Stadt war noch kaputt und lag seit Jahrzehnten in Schutt und Asche. Das war der Anblick, der ihnen dort bot und ziemlich schnell war das ganze Volk ernüchtert. Die Häuser und die Gassen lagen in Schutt und Asche. Der Tempel war noch bis zu den Grundmauern zerstört. Alles kaputt. Und aus dieser Freude und Euphorie wurde Verzweiflung und Wut und Trauer, Hoffnungslosigkeit. Und das Gefühl kam wieder, dass Gott sie verlassen hat, dass Gott sich von ihnen abgewandt hat und sie im Stich lässt. Und genau in dieser Situation werden jetzt diese Worte aufgeschrieben, die heute unser Predigttext sind und bei Jesaja stehen. Worte, die ausdrücken, was für eine große Verzweiflung da unter den Israeliten war und dass es vor allen Dingen diesen riesigen Wunsch gab, dass Gott sich ihnen wieder zuwendet. Auch bitte Gott, schau doch herab vom Himmel. Dieser Textabschnitt bei Jesaja, das ist ein Gebet, also sie sprechen zu Gott und man könnte es auch einen Psalm nennen, weil es auch ganz ähnlich aufgebaut ist, wie die Klagepsalmen es sind. Und es ist so, dass in Kapitel 63 das Volk vorher noch daran erinnert, was Gott Großes getan hat. Sie erinnern sich daran, wie Mose bewahrt wurde im Nil, dass er nicht ertrunken ist als Baby dort, wie Mose dann berufen wurde und wie Gott durch Mose das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, wie sich das Meer geteilt hat und so weiter. Daran erinnern sie sich wieder, was Gott Großes getan hat und auch Großartiges für das Volk Israel getan hat. Sie erinnern sich an die Zeiten, als Gott ihnen noch ganz nahe war und als Israel auch noch fest auf Gott vertraute. Und in dieser Erinnerung flehen sie Gott jetzt an. Sie flehen ihn an, dass er sich wieder neu zeigen soll. Und dabei kommen Zweifel und auch Fragen auf. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Wo bist du, Gott? Fragen die Israeliten. Warum zeigst du dich nicht? Warum lässt du das zu? Wo ist deine Liebe zu uns? Sind wir dir nicht mehr wichtig? Diese Fragen, diese Zweifel kommen. Ja? Die große Frage, warum, Gott, tust du nichts? Diese Fragen, diese Verzweiflung werfen sie Gott hin. Doch sie erinnern sich auch, wer Gott ist. Denn auch nach all den Jahrzehnten haben sie nicht vergessen, wer Gott für sie ist. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. So eng war die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, dass Gott ihr Vater ist und das Volk Israel die Kinder von Gott. Und Gott als Vater sorgt sich um seine Kinder und er kennt seine Kinder ganz genau. Nur Gott ist ihr Vater und ist ihr Erlöser. Und das werfen sie Gott jetzt auch hin. Ja? Und anklagend und verzweifelt sagen sie das zu Gott. Du bist doch unser Vater, nur du. Und du bist doch unser Erlöser, nur du. Warum merken wir davon gerade nichts? Wo bist du? Und eine riesige Sehnsucht wird deutlich. Ja? Das Volk Israel möchte Gott wieder spüren. Sie möchten, dass Gott ihnen wieder ganz nahe kommt, so wie sie es auch früher erlebt haben. Ja, wie es ihre Vorfahren in der Wüste erlebt haben, als Gott als Rauch und als Feuersäule vor ihnen hergegangen ist durch die Wüste. Als Gott noch in der Stiftshütte wohnte und später im Tempel in Jerusalem, da war er ihnen ganz nah. Da wussten sie, Gott ist da. Und sie sehnen sich danach, seine Liebe zu spüren und seine großen Taten wieder erleben zu können. Ihr Vater im Himmel soll sich ihnen wieder neu zuwenden und wieder neu ihr Erlöser werden. Und sie befreien von allem Übel, aller Ungerechtigkeit, aller Bedrängnis. Aber in all ihrer Not weiß das Volk auch ganz genau, wie es zu alledem überhaupt gekommen ist. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir hatten? Das ist schon einigermaßen reflektiert. Das Volk weiß ganz genau, was passiert ist. Sie wissen, dass sie untreu geworden sind und zwar immer wieder. Die biblischen Geschichten im Alten Testament sind voll davon, wie das Volk Israel immer wieder abgefallen ist und sich dann Gott nicht mehr vertraut haben, sich nicht mehr auf Gott verlassen haben. Sie haben sich abgewandt und sie haben eigene Wege gesucht und dachten auch, sie würden es auch ohne Gott schaffen. Das Volk weiß das und doch hätten sie sich gewünscht, dass Gott das verhindert. Dass er sie sanft, aber bestimmt immer wieder auf den richtigen Weg schubst und dass er sie nicht in die Irre hätte gehen lassen. Gott, warum hast du das nicht verhindert? Gott hat seinem Volk von Anfang an die Möglichkeit gegeben, selber zu bestimmen, ganz eigene Entscheidungen zu treffen, ja, und sich in aller Freiheit Gott zuzuwenden und ihm zu vertrauen. Das Volk Israel war nie eine Marionette in Gottes Hand, sondern die Menschen waren freie Menschen. Und diese Freiheit haben viele von ihnen genutzt, um sich von Gott abzuwenden. Und dieses Volk fleht nun Gott an, ihm zu vergeben. Sie wollen es besser machen. Sie wollen wieder auf Gott hören und sie wollen wieder seinen Weg gehen. Bitte wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Und dann in den folgenden Versen, habe ich das Gefühl, bricht es aus diesem Volk Israel, aus den Menschen heraus. Diese große Sehnsucht und dieser kaum zu ertragende Wunsch, dass Gott sich doch zeigen soll, dass er jetzt endlich einschreiten soll, dass er sich zu erkennen gibt. Auch und gerade denen, die das Volk Israel über Jahrzehnte verlacht und verspottet haben, ja, in dieser ganz grausamen Zeit. Alle, wirklich alle sollen jetzt erkennen, wer Gott ist und was er kann. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab, lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Diesen Wunsch, so oder ganz ähnlich formuliert, habe ich in der letzten Zeit ziemlich häufig gehört. In den letzten 2 Jahren tatsächlich deutlich mehr gehört als sonst in meinem ganzen Leben. Dass Menschen den Wunsch äußern, dass Gott doch bitte jetzt kommen soll. Und jetzt das Leid hier auf der Welt beenden soll. Alles neu macht. Das ist ein Wunsch, der mir immer mehr und immer wieder begegnet. Dass Menschen das so aussprechen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Und auch wenn die Situation der Israeliten damals eine ganz, ganz andere ist als bei uns jetzt hier heute, gibt es doch in diesem Gebet des Volkes Israels so viel, was auch zu unserer Situation heute passt. Wir schauen in diese Welt und es ist offensichtlich, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte und wie Gott sie gemacht und geplant hat. In der Corona-Zeit wird das nochmal ganz besonders deutlich, habe ich das Gefühl. Denn viele Missstände werden durch die Pandemie nochmal richtig offengelegt. Und es geht mir dabei nicht um ein abgesagtes Konzert oder darum, dass wir nicht mehr Kaffee trinken dürfen. Das ist total schade, aber das ist nicht das Leid dieser Welt. Aber ich denke, was die Pandemie angeht, an die existenziellen Nöte, die immer mehr werden bei so vielen Menschen. Oder auch an die psychischen Erkrankungen, die so stark ansteigen. Die Not, die ist auch hier bei uns zu spüren. Dazu kommt das Gegeneinander, die mangelnde Toleranz und das Verurteilen, was einfach gerade in der Gesellschaft einen riesigen Graben verursacht. Ja, die Not, die gibt es auch hier. Und ich denke, dass viele von uns das gerade mitbekommen. Besonders aber wird deutlich, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, wenn wir in diese Welt gucken und auch gerade in dieser Zeit. Und nur ein paar kurze Beispiele. Ich denke, da kann man lange drüber sprechen. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind. Weltweit leiden 2 Milliarden Menschen an Mangelernährung. Und bis zu 811 Millionen Menschen hungern, richtig. Davon allein 282 Millionen auf dem afrikanischen Kontinent. Eine andere Zahl: 82 Millionen von Menschen sind auf der Flucht. 82 Millionen Menschen sind auf der Flucht, leben teilweise unter erbärmlichsten Bedingungen in irgendwelchen Auffanglagern oder stehen vor Grenzen und Zäunen und kommen weder vor und noch zurück. Es gibt Kriege und Unterdrückung in der ganzen Welt, in so vielen Ländern, gerade in diesem Jahr, gerade Afghanistan, total aktuell. Weltweit werden 309 Millionen Christen unterdrückt und verfolgt. 309 Millionen Christen werden unterdrückt und verfolgt, weil sie an Jesus Christus glauben. Das ist unfassbar. Ich habe gedacht, mit dieser Aufzählung könnte man endlos weitermachen. Ja? Um einfach deutlich zu machen, was es für Missstände, ja? Wirklich unerträgliche Missstände, es in dieser Welt gibt. Und angesichts all dessen kann einem nach Klagen zumute werden. Ja? Und ich glaube ganz besonders stark, dass die Frage aufkommt, Gott, wo bist du? Ja? Warum tust du nichts? Warum lässt du all das zu? Auch Zweifel können da hochkommen. Gott, hast du dich abgewandt von uns Menschen? Liebst du uns nicht mehr? Hast du deine Kinder hier verstoßen, hier in dieser Welt? Aber auch das Flehen kennen wir. Gott, reiß doch den Himmel auf. Komm her hier zu uns. Lass uns deine Nähe und lass uns deine Liebe spüren. Und zeig dieser Welt, wer der Herr der Welt ist. Nicht irgendwelche Menschen und auch kein Virus, sondern du, Herr. Zeig ihnen, wer du bist und zeig dieser Welt, was du kannst. Und auch heute in dieser Zeit und in dieser Welt stellt sich die Frage, ob wir auf Gott vertrauen können, ob wir trotz allem auf Gott vertrauen. Auch wenn wir vieles nicht verstehen und auch wenn wir vieles überhaupt einfach nicht ertragen können, allein den Gedanken schon, kann ich trotzdem auf Gott vertrauen, auf seine Gerechtigkeit, auf seine Liebe und auf seine Gnade? Kann ich darauf vertrauen, dass er einen Plan hat und kann ich darauf vertrauen, dass er trotz allem die Kontrolle noch hat? Oder wende ich mich auch von ihm ab und finde meine eigenen Wege und führe ein Leben ohne ihn? Das Volk Israel, auch wenn es Gott noch so sehr anklagt, ja, und wenn sie Gott noch so sehr anflehen, sie vieles nicht verstehen und alles anders haben wollen, zuletzt wissen sie doch, dass Gott gut ist. Und zuletzt wissen sie, dass sie ihm vertrauen können. Und so endet unser Predigttext, auch so wie die meisten Psalmen enden, nämlich mit einem Lob Gottes und auch mit einer Vergewisserung, dass Gott es gut meint. Denn noch nie ist einem so etwas zu Ohren gekommen. Seit die Erde besteht, hat noch niemand von einem Gott wie dir gehört oder einen Gott gesehen, der es mit dir aufnehmen könnte. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Der Gott, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Ihnen wird Gott wohl tun. Mit ihnen meint Gott es gut. Sie werden Gottes Liebe und Gnade erleben. Denen, die auf Gott harren, das Wort harren ist nicht mehr unbedingt so aktuell in der heutigen Zeit. Ich habe einmal nachgeschaut, was es eigentlich wirklich bedeutet. Und es bedeutet, mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Was für eine schöne Übersetzung, ne? Eine schöne Bedeutung. Mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Genau das, habe ich gedacht, ist doch Advent. Gleich nichts anderes, oder? Mit bestimmter innerer Erwartung sehnsüchtig warten. Wir harren nämlich auf die Ankunft von Jesus Christus. Wir bereiten uns darauf vor, dass Gott selbst in diese Welt kommt und uns ganz nahe kommt. Ein sehnsüchtiges Warten mit bestimmter innerer Erwartung. Das ist Advent. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Dieser Wunsch und diese Sehnsucht, die bleibt. Und doch, wenn wir genau hinschauen, dann wissen wir, dass es schon längst passiert ist. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 11. In jener Zeit kam Jesus von Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Gott hat den Himmel aufgerissen, und zwar schon längst, vor 2000 Jahren. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt und er hat seinen Geist gesandt auf seinen Sohn, aber auch auf uns, damit wir Gottes Gegenwart und Gottes Liebe auch in dieser Welt hier spüren dürfen. Gott ist herabgekommen in Jesus Christus und das Himmelreich hat längst begonnen. Der Himmel, der steht weit offen. Und das zu wissen, finde ich, ändert alles. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns nicht alleine lässt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er sich nicht abgewandt hat. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns ganz nahe kommen will, dass er uns begleitet, dass er uns stützt und dass er uns tröstet. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns auch in dieser Welt, vielleicht auch gerade in dieser Welt, immer wieder neue Kraft und neuen Mut geben will, dass wir das Leben in dieser Welt hier bestehen. Dass wir unser Bestes tun können, um dieses Leid in dieser Welt vielleicht ein bisschen weniger zu machen. Damit wir die Möglichkeit haben, ein sinnvolles Leben zu führen. Und auch wenn wir in unserem Leben wahrscheinlich noch viele Nös erleben werden, dürfen wir wissen, dass Gott die Kontrolle behält. Wir dürfen wissen, dass er einen Plan hat und dass er uns eines Tages zum Ziel führen wird, wenn er erneut den Himmel aufreißt und erneut zu uns herabkommt. Amen.